Märchenpott, die Gelsenkirchener Märchenstunde.
Hallo und herzlich willkommen zum Märchenpott, unserem Märchenpodcast. Wir sind
Jenny,
Christian
und Elena. Und wir nehmen euch mit in die weite Welt der Märchen. In die Welt von Es war einmal und wenn sie nicht gestorben sind. In die Welt von schönen Prinzessinnen und bösen Hexen, von guten Feen, mutigen Abenteurern und verwunschenen Königreichen. In die Welt von Schneewittchen, Dornröschen und Hänsel und Gretel. Aber auch in eine unbekannte Welt, in der euch Figuren und Erzählungen begegnen werden, die ihr noch nicht so gut kennt.
Wir unterteilen unsere Folgen in Märchenstunde und Märchenkunde. In der Märchenstunde sprechen wir euch ein Hörspiel ein, in der darauffolgenden Märchenkunde-Folge tauschen wir uns dann darüber aus und analysieren und diskutieren Aspekte zu einem bestimmten Oberthema. Dabei sagen wir auch unsere Meinung, die natürlich keinen Anspruch auf Allgemeingültigkeit hat.
Vielmehr geht es uns darum zu zeigen, wie zeitlos, aktuell und vielschichtig Märchen sind und warum wir uns ein bisschen Märchenzauber im Alltag, besonders in der Weihnachtszeit, bewahren sollten.
Und damit beginnen wir mit unserer Folge 83 und dem Thema Nordische Weihnachten.
Jenny, Christian, die Weihnachtszeit ist hier im Märchenpott ja immer etwas Besonderes. Nicht nur, weil wir drei Weihnachten ziemlich krass lieben, sondern weil unser Podcast ja auch ein Weihnachtsbaby ist.
Happy Birthday to us!
Die erste Folge ist am 4. Dezember 2021 online gegangen und deswegen ist der Märchenpott ja für immer mit Weihnachten verbunden. Also ihr könnt euch auf jeden Fall sicher sein, es wird jedes Jahr aufs Neue eine Weihnachtsfolge machen für die nächsten 80 Jahre, die wir das hier noch machen werden.
Und 4. Dezember, immer wieder gesagt, ne? Tag der heiligen Barbara, Schutzpatronin der Bergleute. Also Ruhrgebietsbezug auch.
Als hätten wir es geplant.
Unser Baby ist wirklich schon 3 Jahre alt.
Ja, tatsächlich.
Ja, krass. Es kann schon laufen und sitzen.
Ja, und heute kommt die 4. Weihnachtsfolge. Wenn ihr euch erinnert, im 1. Jahr war unsere Weihnachtsfolge Der Tannenbaum von Hans Christian Andersen. 2022 folgte Die heilige Nacht von Selma Lagerlöf.
So schön.
Und letztes Jahr haben wir einen Weihnachtsbaum von Charles Dickens ausgesucht. Man kann also sagen, Weihnachten hat bei uns Tradition und Weihnachten selbst ist ja auch eine sehr traditionsreiche Zeit. Und ich dachte, ich frage euch beide mal, ob ihr so typische Weihnachtstraditionen oder Rituale habt.
In der Vorweihnachtszeit?
Ja, oder an Heiligabend selbst.
Also früher war es so, dass irgendwie im Vormittagsbereich dann ZDF lief und
ja,
Pippi
auch.
Langstrumpf und Michel aus Lönneberger.
Ja.
Der Vater wurde hektisch in den Keller geschickt, weil, wie die fleißigen Hörerinnen und Hörer wissen, darf über Weihnachten im Hause Moll keine Wäsche hängen bleiben, wegen Aberglauben. Mutter werkelte ganz brav in der Küche und bereitete auch für den Heiligabend und auch schon für den ersten Feiertag was vor. Und dann gab es irgendwie mittags vielleicht noch einen kleinen Snack oder so und dann irgendwie Kirche, Bescherung und dann ein schöner Abend meistens. Eigentlich immer.
Also ich gucke meistens auch Michel zum Vorbereiten, wenn ich dann den Tisch decke und schon mal alles gemütlich mache. In der Vorweihnachtszeit auf jeden Fall Kekse backen und Tannenbaum.
Habe ich schon Jahre nicht mehr geschafft, Kekse zu backen.
Und dekorieren. Ich liebe ja Lichter. Es muss immer alles bei mir mega beleuchtet sein. Ich weiß nicht, wie viele Batterien ich in der Vorweihnachtszeit verbrauche, aber das gehört dazu. Ja, und dann natürlich Essen mit der Familie. Essen finde ich ist auch immer ganz wichtig an Weihnachten. An allen 3 Tagen muss es fette Gerichte geben, manchmal 3 Gänge. Das gehört dazu.
Finde ich auch.
In der ersten Adventswoche, also nach Totensonntag, Fenster putzen. Das sind immer die 2 auf jeden Fall fixen Termine im Jahr, wo die Fenster mir geputzt werden. Einmal nach Totensonntag und vor Ostern. So zwischendurch sehe ich das nicht immer so ein.
Ja, ich habe eine Tradition entdeckt in den letzten Tagen, von der ich glaube, dass ich sie beibehalten werde. Und zwar habe ich letztens irgendwann mal angefangen, meinen Kleiderschrank ein bisschen umzuräumen und auszumisten. Und dann dachte ich mir, wenn du so dabei bist, dann machst du mal irgendwie direkt weiter. Und dann kam man von Schrank zu Schrank zu Schrank und von der Ecke zu der Ecke. Und dann habe ich irgendwann die Tage gelesen, dass es auf Island, also schon mal eine kleine Richtung auf die Märchenstunde aus der letzten Folge, dass es in Island üblich ist, dass da eben kein Frühjahrsputz gemacht wird, sondern ein Weihnachtsputz. Aha. Und dann wird schon im Oktober angefangen und dann nimmt man sich wirklich jeden Raum und jeden Schrank und jede Ecke vor und ist dann quasi zur Vorweihnachtszeit fertig. Das heißt, in der Vorweihnachtszeit hast du nicht mehr den Stress und musst alles irgendwie auf Hochglanz machen, sondern musst dann zu Weihnachten hin wirklich nur noch das Nötigste machen, weil alles andere ist dann halt schön. Und da habe ich mir gedacht, oh, ich mache jetzt auch mal einen isländischen Weihnachtsputz und ich glaube, das werde ich jedes Jahr jetzt machen, weil ich das voll schön finde von der Idee her, dass du halt diesen Großputz nicht bis kurz vor Weihnachten aufhebst und dann voll den Stress hast, sondern dass du das einfach frühzeitig alles erledigt hast, ist komplett Grund drin und dann kannst du die Vorweihnachtszeit genießen.
Vor allem auch für die Vorweihnachtszeit schön, ne? Dann hat man das auch schön gemütlich und muss nicht mehr viel machen.
Das ist eigentlich voll klug, aber ich glaube, ich werde das nicht schaffen.
Ja, also ich bin da gerade richtig bei. Ich bin auch noch mittendrin. Also ein paar Schränke und Regale habe ich noch, aber ich habe auch schon echt viel geschafft und es fühlt sich echt gut an. Und ich freue mich jetzt umso mehr auf Schmücken und so. Ja, wenn wir aber noch ein bisschen bei den vergangenen Weihnachten hier im Märchenpott bleiben, dann ist euch da draußen vielleicht aufgefallen, dass wir in jeder Weihnachtsfolge versucht haben, einen anderen Aspekt von Weihnachten zu thematisieren. Der Tannenbaum ist ja ein Weihnachtsklassiker und typisch Andersen betont auch die etwas melancholische und vergängliche Seite dieser Zeit. In der Märchenkunde zu Selma Lagerlöf ging es ja so um den Zauber von Weihnachten und all die Dinge, die wir in dieser Zeit toll finden, die wir damit verbinden, wie zum Beispiel Geschichten, Lieder, Gedichte, Kekse essen, Freunde treffen und so weiter. Und auch, wie wir so versuchen, diesen Zauber von Weihnachten ein bisschen aufrecht zu erhalten in diesen Zeiten. Und ja, und im letzten Jahr stand der Weihnachtsbaum himself im Mittelpunkt. Und in diesem Jahr haben wir uns natürlich auch wieder einen Schwerpunkt überlegt. Und da wir in diesem Jahr, anders als 2023, kein Länderspecial hatten, haben wir uns für das Thema, ihr habt es gehört, nordische Weihnachten entschieden. Wir werden uns in dieser Folge also anschauen, was typisch für Weihnachten im wunderschönen Skandinavien ist, werden natürlich über das Märchen unserer letzten Märchenstunde sprechen und es mit Märchen aus anderen skandinavischen Ländern vergleichen. Und es könnte sein, dass es dabei vielleicht auch ein bisschen nicht ganz so kitschig, sondern eher ein bisschen gruselig wird.
Und dann fange ich direkt mit meiner heutigen Frage an. Wie feiert man in Weihnachten?
Wie feiert man in Weihnachten Skandinavien? Ach so.
Das geht ja schon gut los.
Wie feiert man Weihnachten in Skandinavien?
Jenny hat eine Frage.
Zunächst einmal meine Unterfrage. Was ist eigentlich Skandinavien? Skandinavien ist ein Teil Nordeuropas und umfasst unterschiedliche Länder. Geografisch gehören dazu Norwegen und Schweden und der Nordwesten Finnlands auf der skandinavischen Halbinsel. Aus geschichtlich und sprachlich-kultureller Sicht setzt sich Skandinavien aus Norwegen, Schweden und Dänemark zusammen. In diesem Gebiet ist der nordgermanische Sprachzweig nämlich entstanden. Im weiteren Sinn gehören auch komplett Finnland, seltener Island und die Färöerinseln dazu. Das heißt im Prinzip eigentlich die kompletten nordischen Länder. Ja, jetzt muss ich mal die Kurve eben zu Weihnachten kriegen. Weihnachten wird in Skandinavien besonders traditionsreich und liebevoll zelebriert, also so wie bei uns drei. In Schweden, Dänemark und Norwegen heißt Weihnachten Jul. Im isländischen Jol und im finnländischen Jolu. Es geht auf ein nordeuropäisches Fest zurück, das zwischen der Wintersonnenwende und Anfang Februar gefeiert wurde. Hakon der Erste, 920 bis 960, also ist schon eine Weile hinüber, soll das heidnische Julfest und das christliche Weihnachtsfest auf den 25. Dezember vereint haben. Es sind viele mittelalterliche Bräuche erhalten geblieben, wie zum Beispiel der Julbock, der meist unter dem Weihnachtsbaum aufgestellt wird und die Geschenke trägt. Es ist eine Ziegenbockfigur aus Stroh und wird auch häufig als Weihnachtsschmuck verwendet. Der Julbock brachte früher die Geschenke, bevor er vom Weihnachtsmann ersetzt wurde.
Ich finde den Bock cooler, muss ich sagen.
Und du auch?
Ich glaube nicht. Nee. Ich finde den Weihnachtsmann schon besser.
Sie sitzt da und nickt.
Ich habe da kurz noch mal drüber nachgedacht. Aber
ich bin ja eh Anti-Weihnachtsmann. Bei uns haben wir das Christkind. Ne? Aber den Bock finde ich cool.
Ja, ich weiß nicht so recht. Ich glaube, ich finde den Weihnachtsmann auch cooler. Symbolisch steht er Ziegenbock für wiederkehrende Fruchtbarkeit auf der Erde und war ursprünglich eine Verkörperung des Donnergottes Thor.
Ich glaube, sein Wagen wurde auch von Ziegen gezogen, meine ich, wenn er dann mit seinem Hammer Mjölnir da über den Himmel geritten ist.
Ich glaube dir das. Du bist so nordisch, du weißt das.
Geht so.
Ja, der eigentliche Mittelpunkt am Weihnachtsabend, ähnlich auch wie bei uns, ist das gemeinsame Essen mit der Familie.
Essen geht immer, das haben wir auch schon immer wieder festgestellt.
Essen verbindet, genau. Nach dem Nachtisch werden die Yule Club Päckchen aus den Verstecken geholt.
Woran muss ich jetzt gerade denken, Jenny?
Ja, wollte fragen, woran denkst du?
Ja, natürlich an Benjamin Blümchen, der Weihnachtsabend. Ich glaube, das ist Folge 51, 52, 53, irgendwie sowas,
ja, irgendwie
ne?
Sowas, ja.
Wo es den Juleklappsack gibt. Genau. Ja, genau.
Ja. Genau. Und beim Brauch des Juleklapps wird ein in vielen Lagen Geschenkpapier gepacktes Geschenk in den Raum geworfen und jede Lage ist mit einem anderen Namen der Anwesenden beschriftet.
Das ist ja cool. Dann weißt du am Ende gar nicht, für wen das tatsächlich ist, ne?
Genau.
Cool. Und jeder macht dann eine Lage auf.
Ja, genau.
Das finde ich cool.
Das fand ich auch witzig. Und dabei wird Juleklapp Juleklapp gerufen.
Weißt du, was das heißt, Yule Club?
Nee.
Okay.
Ja, Weihnachtsclub, keine Ahnung.
Päckchen oder sowas, so Geschenk, denke ich mal.
Mhm.
Genau. Dann wird das Geschenk Schicht für Schicht ausgepackt und an die entsprechende Zielperson weitergereicht. Bei diesen Geschenken geht es nicht um den materiellen Wert. Es sind meist Kleinigkeiten oder Verse, die in positiver oder negativer Hinsicht auf den Beschenkten ausgerichtet sind. Also ich finde so ein bisschen wie bei uns beim Wichteln, wo man eher irgendwie auch so nette Sachen von Herzen schenkt.
Ich muss irgendwie mal an Schrottwichteln direkt denken. Wobei, da habe ich auch schon mal gute Finger gemacht, muss ich sagen.
Ich noch nie.
Und der Vers, der muss auch vorgelesen werden, egal wie peinlich er ist.
Boah, das finde ich aber richtig schön, weil das ist voll so gemeinsames Dings irgendwie.
Finde ich auch, ja. Und vor allem ist das dann auch nicht einfach, wir packen jetzt alle Geschenke aus und Konsum, Konsum, sondern...
Das machen wir zum Beispiel auch nicht. Das ist unsere Weihnachtstradition. Wir würfeln immer. Und wenn eine 6 gewürfelt wird, dann darf man ein Geschenk auspacken. Und das sucht dann einer von den Schenkenden halt aus, welches man zuerst dann auspacken
kann. Auch schön.
Ja, und dadurch ist das halt so ein bisschen länger und man hat irgendwie immer was zu lachen. Und das ist immer ganz schön.
Ja, und es ist nicht jeder für sich packt so sein Geschenk. Also ich finde das auch schön.
Und man kriegt wirklich mit, was der andere geschenkt bekommt und kann dann noch was Nettes dazu sagen und so. Ja.
Wir machen das aber auch nacheinander.
Ja,
dann kann man sich zusammen freuen.
Ja.
Ne? Ich finde das auch schöner, als wenn dann alle... Jeder in seiner Ecke sitzt und irgendwie raschle, und dann am Ende, und dann weiß man gar nicht, was der andere so bekommen hat und nö.
Genau, wenn das dann durch ist, wird danach um den Weihnachtsbaum getanzt. Am ersten Weihnachtstag geht man in die Kirche, wobei brennende Kerzen in den Fenstern den Weg säumen. Dieser Tag ist eher ruhig und beschaulich. Die Nachbarn und Bekannten besuchen sich und die Kinder spielen mit ihrem neuen Spielzeug. Ich habe aber auch ein paar Unterschiede in den einzelnen Ländern gefunden, weil es da doch ein paar andere Bräuche zum Teil gibt. In Dänemark gibt es eine Kalenderkerze, die als Adventskalender fungiert, was ich irgendwie ganz cool finde. Das gibt es ja zum Teil bei uns mittlerweile auch, die man so abbrennen kann.
Wir haben auch eine echt dänische tatsächlich zu Hause.
Ja. Cool. Und auch selbst angefertigte Adventskalender sind verbreitet. An Heiligabend wird eine Schüssel Grütze auf den Dachboden oder vor die Tür für die Weihnachtsnisse gestellt. Also nicht hier typisch Santa-Kekse und Milch, sondern Grütze.
Finde ich auch besser, muss ich sagen.
Ja, Nisser sind nordische Wichte, die dem Weihnachtsmann zuarbeiten. Die Weihnachtsbäume sind zumeist mit geflochtenen Weihnachtsherzen und kleinen Täschchen aus Papier geschmückt. Diese Tradition geht entweder auf Hans Christian Andersen oder auf Friedrich Fröbel, ein deutscher Pädagoge, zurück. Man weiß es aber nicht so richtig und ich habe auch nicht gefunden, warum.
Fröbelsterne gibt es ja heute noch.
Ah ja, stimmt, genau. Ja, da macht das Sinn.
Aber wurde bei Andersen denn beschrieben, dass da Päckchen dranhängen? Ich weiß das gar nicht.
Ich weiß das auch nicht.
Also ich erinnere mich nur an die Kerzen, die den Zweig versenkt haben und irgendwie auch so Obst und so hing da dran, meine ich. Ne?
Ja, genau, das weiß ich auch noch, aber sonst... Müssen wir wohl noch mal in unsere Folge reinhören.
Ja.
Auf jeden Fall.
Ist ja auch schon 3 Jahre her.
Stimmt, da kann man das mal vergessen. Auf den Färöerinseln ist Weihnachten ab dem 24. Dezember und dann 21 Tage lang.
Oh, cool. Oh, krass.
Ja, fand ich auch. Und dann am 13. Januar, also am letzten Tag, tanzt man zum Weihnachtskehr aus.
Das finde ich irgendwie auch schön.
Die Weihnachtsdeko wird von den Kindern selbst hergestellt. Am 24. Dezember schmückt man abends den Weihnachtsbaum und das jüngste Familienmitglied setzt dann die Spitze auf. In Finnland heißt der finnische Weihnachtsmann Joulupukki.
Das ist so süß.
Ja, ich weiß mein Finnländisch. Ja, und das ist der Weihnachtsbock. Also,
ah ja.
Ne? Mhm. Dein Weihnachtsmann heißt dann jetzt zukünftig Joulupukki.
Merke ich mir.
Und das geht auf den Julbock zurück. Sein Wohnort befindet sich auf dem Moment, ich hab's eigentlich geübt. Korvatunturiberg in Finnisch Lappland. Er kriecht nicht in den Schornstein, sondern klopft an die Tür. Wenn er eintritt, fragt er, sind hier artige Kinder?
Klar.
Er trägt rote, warme Kleidung, wobei schon ein bisschen wie Santa, ne? Mhm. Und benutzt einen Gehstock. Er fährt auf einem Rentierschlitten zu den Häusern und eines seiner Rentiere war Vorbild für Rudolf. Mhm. In Island feiert man von Heiligabend bis zum Dreikönigstag Weihnachten. Wegen der wenigen Bäume im Land baute man früher Bäume aus Brettern und malte diese grün an.
Süß. Man muss sich nur zu helfen wissen.
Schon, ne? Heute werden natürlich die Bäume vom Festland importiert. Die 13 Weihnachtszwerge von den Bergen, die dem Weihnachtsmann ähneln und helfen, bringen den Kindern die Geschenke. Der erste kommt 12 Tage vor Heiligabend und der 13. an Heiligabend.
Und das ist auch so ein bisschen Adventskalender-Prinzip. Mhm. Das finde ich auch schön. Ja.
Genau. Und der erste verschwindet dann wieder am ersten Weihnachtsfeiertag und der letzte am Dreikönigstag.
Ah.
Ich musste da so ein bisschen dran denken, es gibt ja bei uns mittlerweile auch diese Wichtel, die in der Vorweihnachtszeit einziehen für kleine Kinder. Also das machen ja manche Eltern für ihre Kinder, dass die dann quasi erstmal wie so eine Baustelle alles so in kleiner Miniatur aufbauen.
Das sind keine echten Wichtel, nein. Mein Weltbild.
Weiß ich nicht. Vielleicht wohnen die da trotzdem in der Wand. Oh Gott, das habe ich aus dem Kopf gemacht. Genau, und dann wohnen die in der Wand und dann haben die auch so ein kleines, meistens so einen kleinen Briefkasten und dann kommt da Post hin und so. Das musste ich irgendwie so ein bisschen dran denken.
Dass ich finde das auch total süß.
Das richtig ja. Süß, ja.
Dass das vielleicht auch schon ein bisschen daher kommt.
Ja, mit
ne?
Sicherheit. Und ich glaube, Wichtel ist ja auch eher was aus dem nordischen Bereich so kommt, ne?
Aber die sind dann noch eher so ein bisschen schelmisch, dass die irgendwie so ein bisschen was dreckig machen oder, also kaputt jetzt vielleicht nicht, aber in Unordnung bringen oder so.
Ja,
und
so
noch irgendwie
so
Glitzerspuren
auch.
Oder was weiß ich, ne?
Ja, ja.
Hinterlassen.
Mhm. In Norwegen wird in der Vorweihnachtszeit von Arbeitgebern Veranstaltungen gemacht, das sogenannte Juleboard, was eine Art Buffet als ausgiebiges Weihnachtsessen ist. Der Julenissen bringt die Geschenke, also hier auch ein Wichtel. Und am 26. Dezember verkleiden sich die Kinder als Julebuck und gehen von Haus zu Haus und verlangen Bonbons. So ein bisschen wie an Halloween.
Mhm.
In Schweden bringt der Weihnachtsmann die Geschenke an Heiligabend und das Weihnachtsessen an Weihnachtsabend steht im Vordergrund. Man kann in Schweden in der Vorweihnachtszeit das Juleboard in vielen Restaurants bestellen. Vielleicht sollten wir mal, wenn wir in Schweden sind, in der Vorweihnachtszeit.
Gab es da nicht auch diese Blutklöße und sowas
ja,
alles? Ne?
Ja.
Ich glaube, ich fände das geil.
Nee, ich glaube auch, dass du das lecker fändest.
Ja, vielleicht doch nicht. Der Heiligabend wird um 15 Uhr mit dem Schauen von Kalle Anka eröffnet und danach gibt es das traditionelle Juleboard. Was denkt ihr denn, was ist Kalle Anka?
Keine Ahnung, klingt lustig.
Ja, ich würde auch sagen, es ist irgendein witziger Weihnachtssketch oder sowas.
Ja, so wie Dinner for One nur auf Weihnachten.
Genau.
Es ist Donald Duck.
Ach,
nein, echt?
Wirklich?
Ja, der heißt auf Schwedisch Kalle Anka.
Ups.
Ach. Okay.
Und das ist da total hip, das zu gucken, weil es gab halt früher ja nicht so Fernsehen und auch kein Disney und irgendwie hatte sich das verbreitet, dass man das halt als Tradition, so wie wir halt Michel und so gucken.
Und Aschenbrödel, ja.
Genau. Dass man diese Donald Duck-Sache zu eben vor Weihnachten dann
ist ja cool.
Die Kinder gucken.
Ja, passt ja auch, weil die Weihnachtsgeschichte von Disney gucken wir drei ja auch jedes Jahr aufs Neue mindestens einmal.
Es ist dein Grab, Ebenezer.
Freue ich mich schon drauf.
Ja.
Und genau. Zu dem Zeitpunkt, wo ihr die Folge hört, habe ich sie wahrscheinlich auch schon dreimal geguckt, weil wir nehmen ein bisschen vorzeitig dieses Mal auf.
Habt ihr denn irgendeine Tradition, wo ihr sagt, boah, das könnte ich mir auch vorstellen?
Stopp! Ich würde sagen, die Frage beantworten wir am Ende, weil ich habe auch noch ein paar Weihnachtstraditionen, die wir vielleicht da noch mit einfließen lassen könnten.
Okay.
Die kommen aber erst später.
Dann ziehe ich die Frage jetzt hier zurück an dieser Stelle.
Aber ich möchte schon mal sagen, Blutklöße, ich bin dabei. Ja, ich hatte heute die Aufgabe, mich mit Infos und Hintergründen zu unserem Märchen der Küster von Mörka. Mein Isländisch ist leider nicht so gut, also für alle, die gesagt haben, Mensch, das wird doch so und so ausgesprochen, tut mir leid. Ich gelobe Besserung. Im nächsten Jahr belege ich einen Kurs vielleicht. Oder wir fahren mal gemeinsam nach Island.
Ja, bitte. Ich würde sofort wieder hin.
Ja, ihr wart ja schon, ich leider nicht. Ja. Ich würde aber auch gerne mal irgendwann schauen. Es entstammt der Sammlung isländische Märchen und Volkssagen, die in Berlin 1919 veröffentlicht wurden, herausgegeben von Age Arvinstrup und Elisabeth Treitel. Über beide schweigt sich aber leider die Enzyklopädie des Märchens beharrlich aus. Ich habe extra auch, was ich meistens vergesse, in den Nachträgeband geschaut, aber da war über die beiden auch nichts zu finden. Deswegen kann ich leider nicht sagen, also es ist offensichtlich ein Volksmärchen und ein gesammeltes Volksmärchen. Ob die beiden die selbst gesammelt haben oder nur übersetzt haben, kann ich leider nicht auflösen.
Naja, passt ja so ein bisschen zum Märchen, dass alles ein bisschen mysteriös bleibt.
Genau. Und es scheint im nordischen Bereich einige Legenden, Märchen, so kann man uns das ja auch einordnen oder sagen, Märchen zu geben, die Untote zum Thema haben und dann auch Leute heimsuchen und meistens auch Frauen. Also hier, wenn wir jetzt an Zombies denken, das ist ja dann auch in ganz anderen Kulturkreisen vorhanden. Also da gibt es weltweit auch viele Varianten. Diese Zombie-Geschichte zu Weihnachten scheint aber tatsächlich eher was Besonderes zu sein. Wir haben ja schon in den letzten Weihnachtsfolgen und vorher so zwischendurch mal gelernt, dass es zu Weihnachten im Nordischen auch mal gruselig wird. Das werden wir später ja auch nochmal beweisen und vertiefen. Aber so ein Untoter mit diesem Liebesbezug ist schon echt was Spezielles auf jeden Fall. Und also ich meine, bei dem tollen Spruch des Küsters, den du ja vorlesen durftest, Elena, das war ja auch mit ein Punkt, wo wir uns alle einig waren, das ist echt cool, das müssen wir nehmen.
Ja, so Sprüche ziehen halt irgendwie.
Ja, ich finde schon, auf jeden Fall.
Die geben dem Märchen immer nochmal sowas Besonderes.
Total, total. Wie ich gerade schon gesagt habe, in den nordischen Weihnachtsmärchen, es gibt relativ viele, ist es ja häufiger mal so ein bisschen gruselig und es ist halt nicht so idyllisch, kitschig, wie das hier so auch von den USA immer mehr so rüberschwappt, ne? Aber in den klassischen nordischen Volksmärchen ist es halt eher so ein bisschen unbehaglich bis schon auch richtig spooky. Und wenn ihr euch erinnert, das ist auch schon wieder 3 Jahre her, ne? In der Folge
3?
3, tatsächlich. Ja, tatsächlich. Mhm. Ist, ja, genau. Märchen für, wenn es kalt ist. Genau, genau. Folge 3. Unglaublich. 80 Folgen her dann, ne? Ja. Krass, unvorstellbar. Ja. Habe ich euch ein Märchen vorgestellt, ein norwegisches Volksmärchen, das ich aus der hier schon mehrmals erwähnten Sammlung von Barbara Bartus Höppner entnommen habe. Und das habe ich als Kind eben kennengelernt aus dem Band Wintermärchen. Und zwar ist es die Hexe Pfarrerin. Ich will es jetzt gar nicht groß zusammenfassen, wenn ihr es hören wollt, Folge 3, ne? Aber woran erinnert ihr euch denn noch? Was ist ähnlich oder was kann man vergleichen mit dem Inhalt unseres heutigen Märchens, mit dem Küster von Mörker? Was ist ähnlich?
Also es spielte auf jeden Fall zur Weihnachtszeit.
Ja, klar, genau, richtig.
Die Hexe ist doch auf so einem Gaul geritten.
Genau, wer war der Gaul noch, erinnert ihr euch?
Der Knecht.
Genau, oder? Der verwandelte Knecht, genau. In dem Isländischen ist es scheinbar ein echtes Pferd mit dem schönen Namen Faxe.
Ja.
Es ist halt beides so ein bisschen surreal irgendwie, ne? Also einmal im isländischen Märchen ist es ja diese Totenwelt, dieser Untote, der da zustande kommt. Im Norwegischen ist es die Hexe, die natürlich nicht untot ist, aber so diesen Untoten quasi vertritt, wenn man so will, oder so eine andere Facette dieses Bereiches eben darstellt. Ne? Ist schon auf jeden Fall ja christlich geprägt. Sie ist ja eben auch die Frau des Pfarrers. Ne?
Genau, ja.
Vielleicht in der Urfassung, ich spinne jetzt ein bisschen rum, war es vielleicht eine Trollfrau oder irgendwann mal und dann wurde das so nach und nach vielleicht verchristlicht oder so und kommt dann in einem ganz anderen Gewand plötzlich daher. Aber dieser Bezug eben zu Weihnachten und zum Gruseligen und dass da auch die bösen Mächte ihr Unwesen treiben können auch zu dieser Zeit, das können sie nicht das ganze Jahr, ist auf jeden Fall ziemlich ähnlich.
Ja.
Ein anderes Märchen habe ich euch in der
Gruselfolge
vorgestellt. Genau.
Angstlust.
Ganz genau. Und das kenne ich auch aus einem Band von Barbara Battus-Höppner, nämlich aus dem Band Gruselmärchen. Und zwar ist das, ich darf gar nicht dran denken, ich kriege schon wieder eine Gänsehaut, das Märchen Die Totenmesse. Das ist auch ein norwegisches Volksmärchen. Und da haben wir auf jeden Fall noch mehr Anknüpfungspunkte. Wir haben den Mantel.
Ja. Ne?
Bei Gudrun ist es so, dass sie ihn halb angezogen hatte. Bei der Frau, die in der Kirche saß, wo die Toten eben saßen, da war es ja das ertrunkene Nachbarsmädchen, was ihr sagte, du zieh doch schon mal so halb den Mantel aus. Ne? Das kann dir vielleicht von Vorteil sein. Und wenn sie es eben nicht gemacht hätte, die Toten haben ja nach ihr gegriffen und den Mantel, den haben sie am nächsten Morgen dann in 1000 Fetzen zerrissen vor der Kirche wiedergefunden. Und wenn Gudrun in unserem Märchen den Mantel eben nicht halb angezogen gehabt hätte, wäre sie von dem untoten Küster eben mit in sein Grab gezogen und von der Erde bedeckt worden. Also eine ganz, ganz gruselige Vorstellung. Vielleicht noch schlimmer, als in Fetzen zerrissen zu werden, so lebendig begraben zu sein.
Ja, Horror.
Naja, und da haben wir eben auch, dass die Toten in dieser Nacht also wiederkehren. Also das, was Jenny eben sagte, dieser heidnische Hintergrund, der schimmert da noch ziemlich deutlich durch, also viel mehr als es bei uns hier der Fall ist, muss man natürlich sagen, also die skandinavischen Länder sind ja erst viel später christianisiert worden und entsprechend haben sich da viele Traditionen, viele heidnische Traditionen auch eben viel länger gehalten und werden ja erleben ja in den letzten Jahren oder Jahrzehnten mittlerweile schon so eine Art Revival immer mehr, ne? Und also so nordische Mythologie ist ja total populär, also auch in Verbindung mit Heavy Metal und so weiter zum Beispiel. Ne? Also das ist lebendiger, als es lange war.
Und ich habe euch auch ein Märchen mitgebracht, und zwar die Rauhnacht. Kurze Frage vorweg, was stellt ihr euch unter einem rauschigen Kerl vor?
Rauschig?
Ja.
Also ich muss zuerst an Rauschebart denken natürlich, hier der Herr Drosselbart.
Ja, hätte ich auch gedacht. Ich muss jemand, aber, der so vorbeirauscht, so schnell immer unterwegs ist.
Ich muss aber auch gerade irgendwie an Schwammerl denken. Also Drogenrausch oder so.
Ja. Schon nicht schlecht, weil das Sagenmärchen, die Rauhnacht, das fängt nämlich damit an, eben ein rauschiger Kerl. Und ich dachte mir so, was kann ich mir denn jetzt unter einem rauschigen Kerl vorstellen? Und dann habe ich mal so ein bisschen recherchiert. Es kann eben genau das sein, was du gesagt hast, Christian. Ein Rausch habend, lüstern, wollüstig habe ich dann auch noch gefunden.
Das geht ja manchmal Hand in Hand, habe ich mir sagen lassen.
Kann sein. Und ich dachte, vielleicht hat das ja auch was mit dem Wort Rauhnacht zu tun. Denn der Begriff Rauhnacht soll vom mittelhochdeutschen Wort ruchhaarig kommen.
Ah ja, allerlei Rau, ne? Das Rauwerk, stimmt, der Pelz. Ja.
Mhm. Aber ich erzähle euch jetzt erstmal, worum es geht und dann können wir ja noch mal gucken, was da wohl so hintersteckt.
Ein rauschiger, also ein rauschhabender Bärtiger kann ja sein.
Möglich. Also, dieser rauschige Kerl geht um Mitternacht in Richtung Stierwald im Böhmischen. In der Luft über ihm gibt es ein wildes Gejage und es rauscht und miaut und wirrt und grollt und rollt. Da fühlte sich der rauschige Kerl angestachelt und machte es nach, indem er bellte und schrie und da einfach mal völlig ausrastete.
Ist ja naheliegend, würde ich auch sofort machen.
Aber plötzlich war ihm da gar nicht mehr so nach, sich darüber weiterhin lustig zu machen.
Ich stell mir das gerade vor, wie der da im Wald steht und bellt und alle Geräusche rauslässt, die ihm so einfallen.
Ich muss gerade auch wieder denken, typischen Mann. Also.
Das hat der Mann jetzt gesagt.
Ja.
Naja, jedenfalls verlor er den Boden unter den Füßen und wurde in die Luft gehoben und flog über die Wälder. Er hörte klar Stimmen aus dem Sturm und sie riefen, hebt die Haxen. Das hatte einen einfachen Grund und zum Glück zog er dann auch seine Knie vor Angst an, weil er schleifte über die Tannen drüber, sodass seine Schienbeine und Schenkel ganz blutig wurden. Oh. Und er sich die Zehen an den Wipfeln verstauchte.
Autsch.
Ja, er bekam natürlich Angstschweiß, weil das ist ja alles jetzt ein bisschen furchteinflößend, wenn man plötzlich da in der Luft durch die Gegend fliegt. Und schließlich wurde er völlig zerschunden auf ein altes Hausdach abgesetzt.
Das ist das Märchen?
Ja.
Ach so. Okay.
Also ich muss an zwei Sachen denken. Erstens an Krabat von Ottfried Preußler, wo Krabat dann mit dem Meister nach Dresden zum Kurfürst mit der Kutsche fährt und dann gar nicht mitbekommt, dass die Kutsche abhebt und die bleiben dann ja irgendwann auch am, also die sind über den Wolken und er meinte, es ist Schnee, aber die bleiben irgendwann am Kamenzer Kirchturm, glaube ich, hängen und er sagt, ja, oh, dann steige ich mal aus und repariere den Wagen und der Meister sagt, mach das lieber nicht, guck mal, wo wir sind, ne? Und zweitens, Fun Fact, wenn ich im Traum fliege, dann worüber auch immer, ne? Dann auch immer so mit angezogenen Knien. Echt? So zusammengekauert.
Ja, jetzt wissen wir, warum.
Genau, also passiert. Und das ohne Rausch, also.
Mich erinnert das auch an etwas, aber auch das werde ich später nochmal aufgreifen.
Mensch, du baust heute aber auch eine Spannung auf, Elena, krass.
Storytelling,
was hast du? Alles sehr nebulös.
Also, nicht, dass wir am Ende enttäuscht sind.
Also ich hatte eher gedacht, dass rauschig tatsächlich ist, dass er irgendwie besoffen ist oder sich was eingepfiffen hat.
Ja, also bei dem, was das Märchen so schildert, klingt das auch so nach einem Schnapstraum oder so, ne?
Ja, es erinnert in manchen Teilen aber auch an einen Weihnachtsbrauch oder an eine Sage, aber da komme ich später, wie gesagt, zu.
Okay, aber denkt ihr, dass der rauschige Kerl mitgenommen wurde, weil er sich lustig gemacht hat
über die Hexen? Ich glaube schon, ja.
Oder weil man einfach generell in der rauen Nacht nicht unbedingt durch den Wald rennen sollte?
Also erstens das, aber ja. Er hat seine Lage dadurch, glaube ich, noch verschlimmert. Wir haben ja in der Feenfolge jetzt zum Beispiel auch gelernt, so mit so übernatürlichen Wesen sollte man sich es nicht verscherzen, genau. Wenn man nicht irgendwie Schaden erleiden möchte.
Die verstehen keinen Spaß.
Nee.
Das stimmt. Und deswegen möchte ich doch noch mal etwas allgemein zu den Rauhnächten sagen. Ich habe das ja hier schon mal im Podcast erzählt. Ich weiß nicht mehr, in welcher Folge das war, Elena.
Ich glaube, das Märchen war auch sogar
für wenn es kalt ist.
Folge 3, ja, genau. Ja. Es ist 80 Folgen her, also komm, du bist entschuldigt, Jenny.
Also Folge 3. Die Rauhnächte sind eine Zeit, die seit der frühen Neuzeit für Geisteraustreibung oder Beschwörung, den Kontakt mit Tieren oder wahrsagerische Praktiken geeignet sein sollen. Vielleicht muss ich dann versuchen, in den rauen Nächten mal mit den Katzen zu sprechen.
Ja! Vielleicht
klappt das.
Dann verstehst du endlich, was Hansi von dir möchte.
In der Regel handelt es sich um 12 Weihnachtstage, also vom 25. Dezember bis zum 6. Januar.
On the first day of Christmas, my true love sent to me a partridge in a pear tree.
Gelegentlich sind auch andere Zeiträume, beispielsweise zwischen dem Thomastag, also dem 21. Dezember und Neujahr, möglich. Nach dem Volksglauben zogen sich die stürmischen Mächte der Mittwinterzeit in der Nacht auf den 6. Januar dann zurück. Also, es gibt eine Menge Spuk in der Zeit und gut, dass du die Bettlaken reinholst.
Auf jeden Fall. Ich mache das auch immer noch. Und auch als ich in Köln zum Studieren gewohnt habe, hat meine Mutter immer angerufen, bevor ich nach Hause gefahren bin. Hast du auch die Wäsche abgenommen? Wirklich?
Cool.
Ich so, ja, Mama, habe ich. Ich denke daran, das bringt Unglück. Alles klar, mache ich.
Also ihr seht auf jeden Fall, deswegen hat Jenny euch jetzt auch nochmal dieses deutsche Märchen vorgestellt, dass es in Weihnachtsmärchen oder in Märchen, die um die Weihnachtszeit spielen, mal gruselig zugehen kann, ist jetzt nicht nur typisch skandinavisch.
Es gibt nämlich von der Totenmesse auch eine deutsche Variante, ein Sagenmärchen aus dem Harz, die Christmesse in der Wildemännerkirche. Da ist es ähnlich, aber doch ganz anders. Ist das noch stärker christianisiert, weil offensichtlich die christliche Tradition hier schon viel mehr durchgegriffen hat, um es mal so zu formulieren, als in den nordischen Ländern. Aber das ist jetzt nicht ein speziell ausschließlich nordisches Phänomen, dass es zu Weihnachten auch mal gruselig sein kann.
Genau, also dieses Gruselige ist eben nur ein Aspekt, den wir hier als Aufhänger heute nehmen und eine Seite von Weihnachten, die wir hier gerne beleuchten möchten. Und wir werden uns, ich habe es ja schon angedeutet, auch noch einige andere unheimliche Weihnachtsbräuche und Figuren anschauen. Kommen aber zunächst erstmal nochmal auf unser diesjähriges Weihnachtsmärchen der Küster von Mörka zurück. So wie ein Thema, das wir vor wenigen Folgen erst hier im Podcast behandelt haben, nämlich Spuk. Falls ihr Folge 79 noch nicht gehört habt, holt das am besten noch nach. Ich werde jetzt nicht nochmal auf die allgemeinen Erklärungen zum Thema Spuk und Spukerscheinungen eingehen. Das könnt ihr da alles nochmal ausführlich hören. Ja, da der Küster von Mörka ein isländisches Märchen ist, werde ich mich jetzt auf den Geisterglauben in Island sowie konkret den Spuk in diesem Märchen konzentrieren. Und wenn ihr an Island denkt, dann denkt ihr vielleicht an die wundervolle Natur, an viele Wasserfälle, aber auch an die mystischen und wirklich atemberaubend schönen Landschaften. Vielleicht auch an Elfen, Feen, Gnome oder Trolle. Vielleicht habt ihr schon mal davon gehört, dass es angeblich eine Elfenbeauftragte geben soll. Oder ihr habt schon mal die Steinmännchen, die sogenannten Kains, gesehen, die am Wegesrand stehen und persönliche Reisen oder Meilensteine repräsentieren. Der Glaube an Geister ist tief in der Geschichte Islands verwurzelt und bezieht sich vor allem auf Naturgeister, denn die IsländerInnen haben zum einen eine sehr enge Verbindung zur Natur, zum anderen ist die Natur eben einfach wirklich wunderschön, einzigartig und mystisch. Der Glaube an Naturgeister wie Elfen, Trolle, Gnome und Feen stammt vermutlich aus der Zeit der ersten SiedlerInnen und damit aus dem 9. Jahrhundert, als diese erstmals auf der Insel ankamen und sich die extremen und zuvor unbekannten Naturphänomene mit der Existenz von übernatürlichen Wesen erklärten.
Liegt ja auch nahe. Es ist ja schon also was Krasses. Feuer und Eis sind da ja so nah beieinander wie kaum irgendwo auf der Welt. Und dann hat das auch schon so einen mystischen Charme.
Total. Und so sind dann auch die Geschichten über das Huldu-Volk entstanden. Ein verborgenes Volk, das sich auf der Insel herumtreibt und hinter dem sich zum Beispiel Elfen, Trollen, Riesen und Zwerge verbergen. Und sie sind für die Menschen meist unsichtbar. Lediglich an großen Feiertagen wie Midsommer oder eben Heiligabend kommen sie aus ihren Verstecken und die Chancen, dass man sie dann sichtet, sind ein bisschen größer.
Ist denn ja auch genau ein halbes Jahr auseinander praktischerweise.
Genau. Die Geschichten über das Huldu-Volk wurden dann auf den gemeinschaftlichen Bauernhöfen erzählt und somit an nachfolgende Generationen weitergegeben, wie wir das ja auch von Sagen und Märchen kennen. Ein Stichwort Märchen. In unserem Märchenstunde-Märchen, der Küster von Mörka, spielen diese Naturgeister natürlich jetzt erstmal keine Rolle, aber die Natur selbst nimmt dennoch eine sehr wichtige Rolle in der Geschichte ein, denn es ist Winter und der Winter ist in Island die extremste und gefährlichste Zeit. Auch zum Thema Winter im Märchen, wir haben es ja schon mal angedeutet heute öfter, hatten wir eben schon mal eine Folge, in der wir unter anderem auch darüber gesprochen haben, dass der Winter im Märchen oft Kulisse und Handlungsort ist, aber dass er auch ganz konkrete Auswirkungen auf die Figuren hat. Und das ist auch in diesem Fall so. Dem Küster wird nämlich das zum Verhängnis, was jeder Touri lernt, wenn er in Island unterwegs ist. Achte auf das Wetter, es kann plötzlich umschlagen und sich jederzeit ändern. Und genau das passiert im Märchen. Es ist erstmal ganz viel Schnee gefallen, alles ist gefroren, aber plötzlich fängt es an zu tauen und der Küster denkt nicht daran, was das eben für gefährliche Folgen haben kann. Und das führt dazu, dass er einbricht und stirbt. Also wir haben eine eindeutige Warnung, dass das isländische Wetter und der isländische Winter etwas ist, was man besser nicht unterschätzen sollte. Das Wetter ist auch schuld daran, dass sich die Kunde über den Tod des Küsters nicht verbreiten kann. Also das heißt, hier ist auch der Winter als Jahreszeit etwas, was die Handlung des Märchens direkt beeinflusst.
Irgendwie unvorstellbar. Ne? Also heute, wo jeder ein Handy in der Tasche hat, man ruft schnell an und sagt, hör mal, das und das ist passiert. Ja. Und da hat das wirklich Tage gebraucht, weil man da die Wege nicht passieren konnte.
Also, du warst halt echt abgeschnitten dann total. Von allem. Ne?
Das macht es ja noch gruseliger. Ne?
Also, voll. Aber das ist ja zum Teil immer noch so. Also es ist ja immer noch so eine Einöde, da kommst du manchmal ja trotzdem nicht einfach weg. Das ist ja nicht so erschlossen wie jetzt bei uns.
Ja, wir im Ruhrpott können uns das schlecht vorstellen.
Naja, ich finde es aber auch schon in Hörspielen aus den 80ern irgendwie immer befremdlich mittlerweile, wenn die erstmal eine Telefonzelle suchen müssen, um irgendwem was zu sagen. Ne?
Du hast auf jeden Fall besseres Netz.
Ja.
Ja, und da Gudrun das nicht hat und es keine Handys gab, lässt sie sich ja dann auch von ihm abholen. Und da ist es auch wieder die Natur, wieder der Winter, der die Handlung weiter vorantreibt. Denn weil sich das Eis am Ufer eines Baches so hoch türmt, dass das Pferd darüber springen muss, entdeckt Gudrun ja letztlich den bloßgelegten Schädel. Und das sind ja die Verletzungen, die sich der Küster beim Sturz zugezogen hat und an denen er wahrscheinlich auch gestorben ist. Also hatten wir als Leser oder Leserin bisher nur eine Ahnung, wissen wir jetzt wirklich genau, oh ja, der ist wirklich tot und es ist wirklich der tote Küster. Und ab jetzt wird es dann auch wirklich nur noch unheimlicher, weil wir wissen überhaupt nicht, was will er und vor allem, tut er Gudrun etwas? Und in diese Atmosphäre kommen ja dann eben auch diese beiden Sprüche zum Tragen. Einmal, der Mond gleitet, der Tod reitet. Siehst du nicht den weißen Fleck im Genick? Garun, Garun? War das jetzt richtig ausgesprochen?
Garun, Garun.
Garun, Garun. Ich finde Garun, Garun klingt
ja,
besser.
Ja, das stimmt.
So oder so teilt er ihr damit mit, was mit ihm passiert ist. Also sagt er ganz klar, hier, siehst du nicht, meine Verletzung, ich bin halt tot. Und wir wissen als LeserInnen aber auch gar nicht genau, wie Gudrun darauf reagiert. Denn, so steht es ja im Märchen, die einen sagen so, die anderen sagen so. Und über den weiteren Ritt wird auch nicht weiter berichtet, weil es angeblich nicht weiter überliefert ist. Wir werden also im Dunkeln gelassen. Und das Ganze macht natürlich eine total geheimnisvolle, mystische Atmosphäre und regt auch unsere Fantasie an.
Ja, lässt einiges im Dunkeln, aber dadurch, dass gesagt wird, die einen sagen so, die anderen sagen so, macht es das irgendwie auch oder will es das irgendwie vielleicht glaubwürdiger machen, dass das wirklich genau mal passiert ist. Und ja, irgendwie in dem Dorf hat sich die Geschichte aber so erhalten, in dem Dorf. Genau. Aber passiert ist es auf jeden Fall.
Genau,
ne?
Voll, finde ich auch, ja. Und es zeigt natürlich, hallo, das ist hier eine mündliche Überlieferung.
Genau.
Ne? Genau.
So eine Doppeldeutigkeit lässt das einerseits in der Waage, auf der anderen Seite ist es aber auch, Mensch, so ist es aber passiert.
Dann haben wir den zweiten Spruch. Hier nun warte, Garun, Garun.
Gut.
Bis ich geführt, Faxe, Faxe, weiter an die Mauer, Mauer. Was dabei auffällt, sind die Wortwiederholungen. Und dabei vor allem die Wiederholungen der Namen. Faxe ist ja sein Pferd, das den Sturz scheinbar überlebt hat. Garun ist die Kurzform von Gudrun. Und diesen Namen kann er aber jetzt nicht mehr aussprechen, weil es wohl im Isländischen so ist, dass Geister nicht gut, was eben Gott bedeutet, oder überhaupt irgendeinen Namensteil, der Gott enthält, aussprechen können. Ja, überhaupt Namen, die wichtigen Personen bzw. Tiere im Umfeld des Küsters haben Namen, nämlich Gertrud, nein, das ist Gudrun. Die Gertrud war in Germitzhausen.
Stimmt,
das ist mir
genau
öfter passiert, dass ich Gertrud geschrieben habe. Also Gudrun und Faxe. Der Name des Küsters und damit des Protagonisten bleibt aber unbekannt. Seine Geschichte aber, dieser Eindruck wird dadurch ja erweckt, wird immer weiter erzählt. Das ist ja auch das, was du irgendwie gerade sagst. Ja, wie er jetzt so genau hieß, das wissen wir nicht mehr. Aber da gab es halt diesen Küster. Das ist halt schon so lange her, aber den gab es, ne?
Und wieder ein Beleg dafür, dass die männlichen Figuren im Märchen selten einen Namen haben.
Das,
ne?
Außerdem. Was man aber auch sagen kann, er ist halt in den Erinnerungen auch kein Mensch mehr, sondern er ist wirklich dieser Geist geworden. Und ein Geist scheint in dem Fall namenlos zu sein. Er hat irgendwie diese Bindung an den Ort, Mörker. Aber der Name in diesem Märchen ist hier das, was die Lebenden, nämlich Faxe und Gudrun, von dem Toten, dem Küster, trennt. Die große Frage ist aber, was will der Küster von Gudrun eigentlich? Und hier kommt das Motiv, das wir aus der Totenmesse kennen, ins Spiel. Das ist eben der besagte Mantel. Hätte Gudrun den Mantel richtig angehabt, Christian hat es schon gesagt, hätte er sie halt echt mit ins Grab gezogen und sie wäre lebendig begraben worden. Aber warum, denkt ihr, tut er das?
Ja, weil er sie als Lebender geliebt hat und sie jetzt als Toter auch bei sich haben möchte, vermute ich.
Hätte ich auch gesagt, weil er sie nicht loslassen kann.
Ja.
Ich hatte auch erst so den Eindruck, dass das irgendwie so diese unerledigte Sache ist. Das haben wir in der Spukfolge gesprochen, dass Geister
genau,
oft ja irgendwie irgendwas noch zu Ende bringen wollen. Und am Anfang habe ich sogar ganz naiv noch gedacht, ja, der will sie einfach nur zur Verabredung ausführen. Also ich habe am Anfang gar nicht so geahnt, so, was für eine Richtung das geht. Und dachte mir, okay, will er sie jetzt einfach nur ausführen oder was passiert dann noch?
Es hätte auch romantisch enden können, dass er sagt, ja, ja, letztes Mal kann ich noch mit dir hier sitzen und in den Sternenhimmel schauen, aber ja, jetzt muss ich ins Grab steigen und leb wohl, bis wir uns wiedersehen.
Ja, auch schön, aber die andere Variante ist mir lieber. Auf jeden Fall kann man ja sagen, dass der Küster eine Art der Heimsuchung darstellt. Der Tote kommt aus dem Grab zurück und er betreibt einen personenbezogenen Spuk, weil er eben auf Gudrun fixiert ist. Und die Erlösung in dem Sinne gibt es für ihn nicht. Oder sie bleibt ihm verwehrt, weil er Gudrun eben nicht mit zu sich ins Grab ziehen konnte. Und interessanterweise ist es auch erst ein Zauberer, der ihn bändigen kann und ihn dann endgültig unter die Erde verbannt. Es braucht also Magie, um diesen Spuk zu beenden.
Und der Pfarrer konnte eben nicht helfen. Genau. Ne? Obwohl er auch der Küster war, also auch hier ein mit der Kirche verbundener Beruf. Ne? Das macht es irgendwie, warum ist der denn ausgerechnet der Untote? Weil er müsste doch eigentlich fromm sein oder so und dafür gefeit sein. Ne? Aber irgendwie dieses Unerledigte. Und wir erfahren ja am Ende auch letztlich nicht, ob er seinen Frieden da wirklich findet oder ob er einfach dann nur gebannt ist in dieses Grab, wo der Stein draufsteht. Aber wenn der Stein mal umkippt, weggetragen wird, verwittert oder so, ob er dann nicht wiederkäme vielleicht.
Also man kann auf jeden Fall sagen, der Spuk in diesem Märchen ist so mächtig, dass er für irdische und kirchliche Mächte nicht anfällig ist. Und wir haben irgendwie ja auch nicht so klar, was letztendlich diesen Spuk wirklich auslöst. Also ist es wirklich die Tatsache, weil er sie liebt? Ist es wirklich die Tatsache, weil er sie nicht zur Verabredung führen konnte? Ist es vielleicht auch einfach, weil man durch den Tod so eine Veränderung durchmacht, dass man plötzlich böse wird? Keine Ahnung, wissen wir nicht so genau. Aber wie hoch würdet ihr denn den Gruselfaktor des Märchens bewerten?
Also ich fand das mit dem kahlen Hinterkopf, der da so halb offen ist, schon cool. Auch gruselig, der unter dem Hut plötzlich so hervortauchte. Und dass er sie ins Grab ziehen wollte, also lebendig begraben sein. Es gibt ja auch von Edgar Allan Poe diese Geschichte, lebendig begraben. Also es ist eine der schlimmsten Vorstellungen, die ich so haben kann.
Aber ich finde, das ist so unfassbar atmosphärisch. Es klopft an der Tür. Ja, okay, ist irgendwie keiner da. Dann klopft es ja wieder, glaube ich, an der Tür. Dann geht die Gudrun raus und denkt sich, ja, das ist hier mein Schatzi. Dann steht er da, aber ist ja ganz dunkel. Er hebt sie dann aufs Pferd. Ich habe zwischendurch sogar mal gedacht, ist der Faxe denn auch tot? Aber ich glaube, es ist schon deutlich, dass der irgendwie überlebt hat wahrscheinlich.
Ich habe so ein bisschen an den Schimmelreiter denken müssen. Ja. Da war es ja auch dieses untote Pferd.
Ne? Habe ich auch. Ja, ich hatte so ein bisschen hier von den Nazgul die Pferde mit diesen Nüstern da, voller Blut und den roten Augen. Das kam mir so. Also Herr der Ringe, falls ihr nicht wissen, was Nazgul sind. Da habe ich so dran gedacht.
Hat der Bauer den nicht gesehen, das Pferd?
Ja, eben. Er hat ihn gesehen. Dann
deswegen das?
Ja, Pferde können ja gut schwimmen eigentlich, ne?
Eben, da steht er ja dann. Und er, wie gesagt, er wird ja auch mit Namen genannt noch. Also ich gehe davon aus, dass Faxe noch lebt. Aber das war so meine Vorstellung. Und dann reitet sie da hinter dem und dann sieht sie plötzlich, oh, upsi, der hat da diese krasse Wunde. Das war schon ein cooler Wendepunkt irgendwie in der ganzen Geschichte.
Und dann kommt er noch on top, dass er sie einfach nicht in Ruhe lässt.
Ja, das stimmt. Er ist sehr penetrant, ne? Schon wie so ein kleiner Poltergeist.
Ja, ich glaube aber, das Klopfen könnte ich eher ertragen, als wenn mich da jemand ins Grab abziehen möchte jeden Tag.
Absolut,
ne? Also schon auch eine gruselige Sache. Was ich auch gesagt hatte, bei meinen verstorbenen Urgroßeltern in Polen, dass dann auch, die waren ja zu Hause noch richtig aufgebahrt, offen. Und da saß ja auch immer jemand daneben und hat dann Rosenkranz gebetet, dass dann die nicht irgendwie nicht heimgesucht werden, sondern vom Teufel geholt werden oder so, ne? Dass die Seele da bewahrt bleibt. Also,
gruselig.
Ja.
Okay, also Gruselfaktor schon ziemlich hoch, kann man sagen.
Ja.
Weihnachtsfaktor eher weniger, weil wenn wir mal ehrlich sind, spielt Weihnachten selbst in dem Märchen ja nur eine kleinere Rolle. Es ist halt wie so oft der Tag vor Heiligabend, an dem das Ganze spielt. Und das ist eben, wie wir aus anderen Märchen, wie zum Beispiel der Hexe Pfarrerin oder auch Sünde und Gnade wissen, eine Zeit, in der eben öfter mal unheimliche Dinge passieren. Und eigentlich passt das genau zu dem, was ich vorhin über das Huldu-Volk erzählt habe. Deswegen auch dieser kleine Abstecher, das ja unsichtbar ist und nur an großen Feiertagen wie eben Heiligabend sichtbar werden kann. Also wir sehen, dass in diesen Vorstellungen ganz klar diese mystische, magische Kraft oder Vorstellung von Mächten, die da irgendwie nach oben an die Oberfläche kommen, vorhanden ist. Und das spiegelt sich in diesen Märchen ja auch ganz gut wider. Theoretisch könnten sie natürlich auch an einem anderen Tag spielen. Würdet ihr das dann auch so gruselig finden? Also wenn ihr euch jetzt hier den Küster oder auch die Totenmesse vorstellt und das würde irgendwie...
Ja, zum Midsommar dann zum Beispiel.
Zum Midsommar, aber das ist ja in unserer Tradition nicht so verankert.
Ja, gut. Ja, dann wird hier fast nur noch Ostern bleiben oder so. Das ist ja
absolut ungruselig.
Ja, so Richtung Halloween.
Ja, okay, wenn das so im Herbst spielen würde, genau, ja.
Ja, so Allerheiligen Halloween, das wird auch noch gehen. Aber ich meine, also Midsommar, sowohl Midsommar als auch Ostern, das ist ja dann Frühling beziehungsweise Sommer. Dann denkt man da irgendwie an Blumenkränze und blühende Wiesen oder so.
Ja, und vor allem Midsommar hast du halt auch keine Dunkelheit.
Genau,
dann ist es auch
doppelt ungruselig, genau.
Ich glaube,
die dunkelste Zeit des Jahres, also Wintersonnenwende ist ja dann wirklich der Tag, wo ab dem die Tage dann wieder länger werden. Aber das ist schon...
Ja, das ist schon vom Setting am
gruseligsten. Ja, auf jeden Fall.
Finde ich auch. Es gibt aber auch noch ein paar andere isländische Weihnachtsfiguren, wenn wir erstmal in Island bleiben, die auch ein bisschen gruselig sind und die es mit dem Küster locker aufnehmen würden, die aber auch heute im Brauchtum noch vorhanden sind. Mhm. Und das ist einmal die Riesin Grila. Die wird manchmal auch als Trollweib bezeichnet und kommt zur Weihnachtszeit und tut da was ganz Besonderes. Sie kocht bzw. frisst unartige Kinder.
Finde ich gut. Kann jemand zu uns in die Schule kommen?
Da gibt es nicht einen mit der Rute, da wird man direkt gefressen.
Ein recht kurzer Prozess gemacht. Und Grila lebt der Sage nach mit ihrem dritten Ehemann, Entschuldigung für die Aussprache, Lipperludi, in einer Höhle in dem Gebiet Dimmuborgir, das aufgrund seiner ungewöhnlich geformten Lavafelder bekannt ist. Und Grila und ihr Mann haben 13 Kinder und die hast du auch schon ein bisschen angesprochen. Das sind nämlich die 13 isländischen Weihnachtsmänner. Und
ach, die, wie lustig.
Ja, und die haben früher den Menschen Streiche gespielt oder Essen gestohlen und heutzutage bringen sie aber den artigen Kindern meistens Geschenke.
So ein bisschen so, als wenn die Weihnachtsengelchen die Kinder von Knecht Ruprecht wären, ne?
Ach witzig, das wusste ich nicht. Interessant.
Ja, und zusammen mit Grila, ihrem Ehemann und den 13 Kindern, lebt in der Höhle in den Bergen Islands auch noch Jólakötturin. Oder Jólakötturin.
Klingt schon mal schön.
Und das ist eigentlich etwas für dich, Jenny, denn es handelt sich um eine große, schwarze Weihnachtskatze.
Oh.
Ja, oh, aber nicht ganz, oh. Denn
hatten
auch
wir
sie...
wir doch auch erst neulich, ne? Die war auch nicht so ganz oh.
Nee, die frisst nämlich auch Menschen. Und zwar Menschen, die vor Heiligabend keine neue Kleidung zum Anziehen bekommen haben. Und das hat einen Grund. Die Bauern früher brauchten Hilfe, um ihre im Herbst geschorene Wolle zu verarbeiten. Und wer sich an der Verarbeitung der Wolle beteiligte, der bekam einen Teil der daraus entstandenen Kleidung. Wer sich nicht beteiligte, der bekam vor Weihnachten auch keine neue Kleidung und wurde dementsprechend von der Katze gejagt und gefressen.
Also weil du unsozial warst quasi, wurdest du dann vertilgt.
Oder faul, genau. Ach, also krass. Es ist auch eine Bestrafung, wie so häufig. Das ist ja vor Weihnachten ein ganz typisches Motiv. Die Bestrafung der Faulen und die Belohnung der Fleißigen.
Gut, dass ich ständig Klamotten kaufe. Mir kann das nicht passieren.
Wenn ihr euch an unsere Weihnachtsfolge aus dem letzten Jahr erinnert, dann erinnert ihr euch vielleicht auch daran, dass wir da einen kleinen Ausflug ins viktorianische England unternommen haben. Denn die Verbindung zwischen Grusel und Weihnachten ist eben keineswegs typisch isländisch, norwegisch oder skandinavisch, sondern europaweit verbreitet. Und in der viktorianischen Zeit, wir sprechen hier über den Zeitraum von 1837 bis 1901, hatten weihnachtliche Gruselgeschichten Tradition. Und aus dieser Tradition hat sich ein literarisches Subgenre entwickelt. Durch die vielen nun industriell gedruckten Zeitschriften wurde die vermutlich mündlicher Erzähltradition entstammende weihnachtliche Gruselgeschichte zu einem literarischen und klassenübergreifenden Phänomen und zu einem Genre, das so eng mit Weihnachten verbunden ist, dass man das Datum in diesen Geschichten gar nicht nennen musste, weil völlig klar war, ja, es ist eine Gruselgeschichte, dann kann sie nur an Weihnachten spielen.
Das erklärt dann auch, warum Dickens so viele Geschichten da eingebaut hat.
Genau.
Guck mal, wieder was gelernt.
Und das ist ja auch in seiner berühmtesten Weihnachtsgeschichte überhaupt, A Christmas Carol oder eine Weihnachtsgeschichte, der Fall. Und die hat auch zur Popularität dieses Genres beigetragen. Und krass. Dickens überhaupt, sowohl als Autor als auch als Herausgeber. Und viele namhafte Autoren und Autorinnen haben sich ebenfalls diesem Genre zugewandt, weil es dafür eben einen großen Markt gab. Und das passt aber auch sonst sehr gut in diese Zeit, denn wer bei Elenas Deutschstunde immer gut aufgepasst hat, der weiß natürlich, dass sich im 19. Jahrhundert in England auch die Gothic Novel, die Schauerliteratur, entwickelte. Und die weihnachtliche Gruselgeschichte ist ein Subgenre davon. Ja, und neben Skandinavien und Großbritannien finden wir aber auch in zahlreichen anderen europäischen Ländern unheimliche Bräuche und Erzählungen, die sich bis heute erhalten haben. Und als erstes möchte ich in diesem Zusammenhang nochmal auf unsere Folge 5 und den Schwerpunkt Frau Holle verweisen. Ihre Figur, auch daran erinnert ihr euch vielleicht noch, ist ja angelehnt an die Perchta. Und das Perchten gilt als uraltes Brauchtum, welches in verschiedenen Ausprägungen über weite Teile Mitteleuropas verbreitet ist. Und dabei veranstalten mit dämonischen Masken verkleidete Menschen einen Umzug und läuten Glocken, um die bösen Geister des alten Jahres bzw. des Winters zu vertreiben. Und die Umzüge finden meistens zwischen November und Anfang Januar statt. Und eine der bekanntesten Figuren dieser Tradition ist eben Frau Perchta, die vor allem im ostoberdeutschen Sprachgebiet sowie in geringerem Maße auch in Slowenien und Tschechien vorkommt. Und wie Frau Holle, so bestraft auch Frau Perchter Faulheit und Unartigkeit. Und die werden von ihr um Weihnachten herum mit Albträumen geahndet. Oder manchmal auch noch ein bisschen schlimmer, sie schlitzt den Leuten einfach den Bauch auf.
Ja, kann und man.
Dann,
so ähnlich.
Rotkäppchen lässt grüßen, schmeißt sie auch noch Steine hinein und die Opfer werden dann im nächsten Brunnen versenkt. Wobei der Brunnen ja auch wieder einen Bezug zur Frau Holle darstellt. Ne? Und als ob das noch nicht genug wäre, kann der Atem der Frau Perchter der Sage nach auch noch töten oder blenden.
Ui.
Also man sollte es sich vielleicht mit ihr nicht verscherzen. Aber fürchten muss man Frau Perchter nur, wenn man eben faul oder unartig ist. Fleiß und Hilfsbereitschaft werden von ihr belohnt.
Gut, dass wir fleißig und hilfsbereit sind.
Die hat sich wohl schon länger nicht die Zähne geputzt. Schlechter Atem.
Eine große optische Ähnlichkeit zu Frau Perchter hat der Krampus, auch Krampal oder Bartel genannt. Und das ist im Adventsbrauchtum eine Schreckensgestalt in Begleitung des heiligen Nikolaus. Verbreitet ist er im Ostalpenraum, im südlichen Bayern und der Oberpfalz, sehr populär in Österreich, aber auch in Liechtenstein, Ungarn, Kroatien, Slowenien, der Slowakei und Tschechien ist Krampus tatsächlich bekannt.
Ich habe vor kurzem gelernt, dass hier Stutenkerl in den süddeutschen Regionen zum Teil auch Krampus heißt.
Ach, ehrlich?
Ja.
Ach, guck. Okay, ja, während nämlich der Nikolaus die braven Kinder beschenkt, werden die Unartigen vom Krampus bestraft. Und der Krampus ist damit natürlich auch der gute Nikolaus, der böse Krampus, also ne, dieses...
So wie Knecht Ruprecht bei uns, nur genau. Halt noch ein bisschen gruseliger.
More extreme.
Yes, indeed.
Ja, und die Gestalt des Krampus stammt ursprünglich, wie auch viele andere dämonische Gestalten des Alpenraums, aus der vorchristlichen Zeit. Wurde dann in der Zeit der Inquisition aber verboten, da es bei Todesstrafe niemandem erlaubt war, sich als teuflische Gestalt zu verkleiden. Jedoch wurde dieser Winterbrauch in manchen Orten weitergeführt, weil sie eben so schwer zugänglich waren, dass das sowieso keiner mitgekriegt hat.
Ja, wenn da Berge vorstehen, kriegt die Kirche das nicht mit, ist klar.
Ja, und im Winter war es ja auch nicht unüblich, dass manche Regionen wirklich auch komplett von der Außenwelt abgeschnitten waren. Und da haben diese Bräuche eben überlebt. Und parallel zum Perchtenlauf hat sich der Krampuslauf entwickelt, bei denen als Krampus verkleidete Menschen zum Lärm ihrer Glocken durch die Straßen ziehen, um PassantInnen zu erschrecken.
Und das sieht echt gruselig aus,
finde ich. Ich finde es auch richtig, ich würde das gerne mal sehen.
Also da gibt es total fantasievolle, schreckliche Kostüme auch. Also mit Masken und so Pelzumhänge und so, also richtig urwüchsig so. Finde ich schon beeindruckend.
Ja, vor allem, das muss man an der Stelle vielleicht auch nochmal erklären, der Krampus sieht halt auch nicht so besonders nett aus. Er wird meist als ziegenfüßige, behaarte Teufelsgestalt mit Hörnern dargestellt. Man kann ihn optisch aber auch nicht von der Frau Perchter unterscheiden. Also die sind sich wirklich sehr ähnlich. Nur während der Krampus vor allem am 5. Dezember oder in Begleitung vom Nikolaus dann am 6. Dezember sein Unwesen treibt, sind im Brauchtum die Perchten vor allem in den Rauhnächten zwischen Weihnachten und dem Dreikönigstag aktiv. So, und jetzt kommen wir zu dem, was ich vorhin schon angeteasert habe, nämlich zu dem rauschigen Kerl und seinem Gejohle im Wald. Das hat mich nämlich an die, Sage von der wilden Jagd erinnert. Die wilde Jagd, auch das wilde Heer oder die wilde Fahrt genannt, ist die deutsche Bezeichnung für eine in vielen Teilen Europas verbreitete Volkssage, die sich zumeist auf eine Gruppe von übernatürlichen Jägern bezieht, die über den Himmel jagen. Und die Sichtung der Jagd kann je nach Region verschiedene Folgen haben. Einerseits gilt sie als Vorbote für Katastrophen wie Kriege, Dürren oder Krankheiten. Sie kann aber auch auf den Tod desjenigen verweisen, der ihr Zeuge wird.
Toll, und das zu Weihnachten.
Ja. Zudem gibt es aber auch Versionen, in denen Zeugen Teil der Jagd wurden oder die Seelen von Schlafenden mitgezogen wurden, um an der Jagd teilzunehmen. Und der Begriff der wilden Jagd wurde in dem Buch Deutsche Mythologie von 1835 geprägt, und zwar von einem Herrn, der uns sehr bekannt ist, nämlich von Jakob Grimm. Das wilde Heer bzw. die wilde Jagd zieht besonders in der Zeit zwischen Weihnachten und dem Dreikönigstag, also in den Rauhnächten, wie in deinem Märchen, Jenny, durch die Lüfte. Und jetzt kommt's nämlich, der Geisterzug zieht mit einem fürchterlichen Gerassel unter Schreien, Johlen, Heulen, Jammern, Ächzen und Stöhnen durch die Lüfte. Und das
voll
ist
wie in meinem Märchen.
Genau.
Miauen fand ich ja bei dir besonders toll.
Ja. Und da stand ja auch wildes Gejage. Genau. Also im Prinzip ist es das Gleiche.
Ja, also ich würde auch sagen, das ist auf jeden Fall an die wilde Jagd angelehnt. Es gibt auch Fälle, wo dieser Geisterzug liebliche Musik macht. Und das wird dann meist als Gutes oben verstanden. Das kommt aber nicht so oft vor. Meistens kündigt er eben Unzeit an.
Der Zustand der Welt belegt das ja immer wieder aufs Neue.
Absolut, ja. Und am Zug nehmen Männer, Frauen und Kinder teil. Meist solche, die vorzeitig einen gewaltsamen oder unglücklichen Tod gefunden haben. Und der Zug besteht aus den Seelen der Menschen, die vor ihrer Zeit verstorben sind. Also durch Umstände verursacht, die vor dem natürlichen Tod im Alter eintraten.
Also hätte unser Küster auch ein Teil der wilden Jagd werden können, theoretisch.
Ja, theoretisch schon, genau.
Ich dachte, das wären irgendwie Hexen oder so. Weil es ist jetzt in meinem Märchen ja auch nicht genau definiert gewesen, was das ist. Also auch
ich fand auch, bei dir hat es sich sehr nach Hexen angehört. Das kann aber auch sein, da komme ich gleich zu. Denn diese wilde Jagd ist wirklich in ganz Europa verbreitet und auch ganz unterschiedlich ausgeprägt. Legendarisch ist erstmal überliefert, dass die Menschen, die den Zug betrachten, mitgezogen werden. Und dann jahrelang auch mitziehen müssen, bis sie befreit werden. Auch Tiere, vornehmlich Pferde und Hunde sind mit dabei. Allgemein ist die wilde Jagd dem Menschen aber nicht feindlich gesinnt. Es ist aber ratsam, sich niederzuwerfen oder sich im Hause einzuschließen und zu beten. Und jetzt kommt's, wer das Heer provoziert oder verspottet, wird unweigerlich Schaden davon tragen. Und wer absichtlich aus dem Fenster sieht, um das Heer zu betrachten, dem schwillt etwa der Kopf an, sodass er ihn nicht mehr zurückziehen kann.
Tja, vielleicht habe ich daher meinen großen Kopf. Kindheitserlebnis, was ich verdrängt habe.
Naja, aber es passt mit dem Verspotten ja ganz gut zu dem rauschigen Kerl, weil der hat sich da ja scheinbar richtig mal was getraut und gedacht, ja, wenn ihr da johlen könnt, ich kann das auch.
Wuff, wuff.
Ja, den Zug führt manchmal ein Vorreiter oder Warner an, der vor dem Geisterzug warnt, mit Rufen wie ho, ho, ho aus dem Weg, ab dem Weg, damit niemand geschändet wird. Er trägt Namen wie Hassjäger, Helljäger, Tolljäger oder Schimmelreiter.
Ah,
und tatsächlich ist der Schimmelreiter wohl auch von dieser Sage inspiriert.
Ach, was?
An manchen Orten ist auch eine Frau Teil der wilden Jagd. In Mitteldeutschland ist es unsere Frau Holle, in Süddeutschland und Österreich die Perchter. Und dabei nehmen diese teilweise an der Jagd teil, während sie in anderen Varianten selbst gejagt werden. Es gibt auch eine Variante, bei der eine Frau die Anführerin der wilden Jagd ist und dabei auf einem riesigen Uhu reitet.
Also wenn ich ein magisches Reittier hätte, dann wäre es das.
Einer der ältesten Berichte stammt von einem normannischen Priester aus dem Jahr 1091. Und dieser hörte nämlich ein Lärmen wie von einem gewaltigen Heer und erblickt daraufhin einen riesigen Mann mit Keule, dem Krieger, Priester, Frauen und Zwerge folgten und darunter eben auch bereits gestorbene Bekannte. Ja, die Sage der wilden Jagd ist regional sehr unterschiedlich ausgeprägt und in vielen Ländern verbreitet, eben in England, in Frankreich, in Italien, in Kanada oder auch in den skandinavischen Staaten. Und da wird sie zum Beispiel Odins Jagd genannt, Fahrt nach Asgard oder im Englischen ist es halt Wild Hunt.
Mhm.
Ja, so oder so umweht die wilde Jagd eben immer so auch dieser Schleier des Rätselhaften. Es gibt eben keine einheitliche Interpretation, wie das bei vielen gruseligen Weihnachtsbräuchen der Fall ist. Der Krampus zum Beispiel ist ja regional zum Teil auch ganz unterschiedlich ausgeprägt. Die Kostümierungen sind ganz unterschiedlich. Aber alles in allem kann man auf jeden Fall sagen, Weihnachten und Grusel sind zumindest auf dem europäischen Kontinent eng miteinander verknüpft und viele Brauchtümer haben sich bis heute erhalten.
Gibt es denn da irgendwie Versuche, das naturwissenschaftlich zu erklären, dass es irgendwie zu Weihnachten besondere Wetterphänomene gibt, die das irgendwie erklären können oder so? Oder Sternschnuppen oder ich überlege gerade die ganze Zeit, was könnte mich dazu bringen zu denken, dass da am Himmel was rumfliegt?
Also habe ich nichts zugefunden, aber könnt ihr mir vorstellen, dass das bestimmt irgendwelche Wetterphänomene oder sowas waren. Letztendlich, es ist halt auch immer dunkel, ne? Es ist kalt. Dunkelheit regt ja auch ein bisschen die Fantasie an.
Und es war damals halt noch ganz anders dunkel als heutzutage.
Genau.
Es gab keine Laternen.
Genau.
Und, ja.
Und ich glaube, das ist letztlich auch der Grund, warum Weihnachten und Grusel überhaupt so Hand in Hand gehen. Denn die Weihnachtszeit an sich ist die dunkelste Zeit des Jahres und die Dunkelheit nährt ja seit jeher die Angst vor dem Unbekannten, dem Übernatürlichen und dem Bösen.
Also ich weiß, als Kind vor dem Haus meiner Oma stand eine Birke und wenn die im Winter kahl war, die haben ja so dünne Reisigzweige und dann so in der Dämmerung vor allen Dingen, wenn man den Himmel dahinter noch relativ gut sehen konnte, habe ich, die Heizung war da am Fenster und dann war es immer schön warm im Winter und dann habe ich also gefühlt stundenlang in diese Birke geschaut und wenn der Wind wehte, habe ich in den Zweigen auch Gesichter und was weiß ich alles gesehen. Also ich fand das richtig toll.
Ja, das gibt's halt nur im Winter, ne? Das hast du halt wann anders nicht. Und darüber hinaus ist Weihnachten eben auch wirklich eine mystische Zeit. Und ich finde, das hat auch gar nichts damit zu tun, ob du jetzt religiös bist oder nicht. In der Weihnachtszeit neigt sich das Jahr halt dem Ende zu. Etwas Altes geht vorbei, etwas Neues steht unmittelbar bevor. Es ist durchaus also auch als eine Zeit des Übergangs, als eine Zeit der Vorbereitung zu deuten. Und in vielen Brauchtümern erkennen wir ja auch wieder, wie die Menschen versucht haben, mit dem langen Winter und der langen Dunkelheit umzugehen, wie sie aber auch pädagogische Aspekte haben mit einfließen lassen. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber für mich ist Gruseln und Weihnachten gar kein Widerspruch zu dieser Idee von, ja, es ist eine Zeit der Liebe und der Hoffnung, wie das ja das Christentum verbreitet. Für mich ist es genauso eine Seite dieser Zeit, wie zum Beispiel diese melancholische Seite von Hans Christian Andersen. Es ist eine Zeit, die seit Jahrhunderten von Menschen gefeiert wird. Eine Zeit, in der sich uralte Bräuche und Rituale bündeln, die es möglich machen, Weihnachten zu feiern, ganz unabhängig davon, welcher Religion man angehört. Was man, glaube ich, dabei auch immer im Hinterkopf behalten muss, ist, dass der Winter den Menschen eben früher sehr viel abverlangt hat. Es war eine Zeit, in der du ja durchaus auch fleißig und achtsam sein musstest, sonst hast du schlicht ja nicht überlebt. Wenn man dann bedenkt, die Erntezeit war kurz davor ebenfalls eine unglaublich anstrengende Zeit für die hart arbeitenden Bauern und die unteren Schichten. Und auch die lag zu dieser Zeit nicht lange zurück. Das heißt, es macht auch durchaus Sinn, diese pädagogische Komponente mit reinzubringen.
Aber bei uns ist Weihnachten auch immer ein bisschen ambivalent gewesen. Also total feierlich und schön. Aber ich erinnere mich als Kind, es gab immer am Heiligen Abend vormittags einen großen Ehekrach.
Oh nein!
Weil Papa eben nicht schnell genug in den Keller gehen wollte oder hol noch mal Kartoffelmehl oder hol noch mal dies aus dem Keller. Oder hast du daran gedacht, oh Mist, nee, fahr noch mal schnell oder keine Ahnung. Ne? Und wir Kinder sind dann immer, entweder saßen wir vorm Fernseher und haben die machen lassen oder sind in die Zimmer gegangen, haben gespielt. Oder irgendwie, wenn dann jemand verstorben war, dann war das das erste Weihnachten ohne denjenigen oder diejenige.
Ja.
Dann hat man auch mal geweint oder so. Oder auch heute mal, wenn man irgendwie an Oma oder was ich denkt, ist das immer so eine Nostalgie, die so ein bisschen melancholisch auch ist. Aber man denkt ja, man versucht zumindest immer auch an die schönen Zeiten zu denken. Ne? Von daher kann ich das total nachvollziehen, dass das so im Gesamtpaket. Das ist halt eine sehr emotionale Zeit
irgendwie. Ja, genau, genau. Und ich finde, da gehört eben die Freude genauso dazu, wie auch mal traurig sein, aber eben auch vielleicht dieses, ja, es ist halt dunkel, es ist halt kalt, es passieren vielleicht Dinge, die ich gruselig finde. Ich finde, das passt alles da total rein.
Und wie wir das in der Winterfolge auch gesagt haben, ohne die Kälte und die Dunkelheit würde die Wärme und Helligkeit in den Stuben ja auch gar nicht funktionieren. Also bei 35 Grad und Sonnenschein macht man ja keine Kerzen und denkt sich, ach, ist das schön gemütlich hier, ne?
Letztlich ist ja all das, was Weihnachten so für uns hier so typisch macht, ja nur entstanden, weil der Winter eben kalt und dunkel ist.
Genau.
Sonst hätte Weihnachten diese Art von Zauber ja auch niemals. Und dann wäre es vielleicht auch das falsche Fest. Oder wird man das irgendwie anders machen? Ja, insgesamt kann man, glaube ich, auf jeden Fall sagen, an Weihnachten geht es um Tradition, um einen schönen Jahresabschluss, um Freude und Licht in der Winterzeit. Es geht aber auch um Nachdenken über das eigene Verhalten, um die Vorfreude auf das Neue und das Abschiednehmen vom Alten und natürlich auch um Zusammensein. Und all das ist in den Bräuchen und Traditionen, die wir hier heute hatten, verankert. Ganz gleich, ob sie lustig, freudig oder eben auch ein bisschen unheimlich ist. Und das ist für mich wieder mal eine Bestätigung dafür, warum Weihnachten für mich einfach unangefochten die aller schönste Zeit des
Deine
Jahres
Ur,
ist.
Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Russland.
Und deswegen kommen wir jetzt zu der anderen Frage, Jenny, die mit der ich dich vertröstet habe. Und wenn ich darf, greife ich sie jetzt einfach mal auf.
Gerne.
Welche Weihnachtstradition, von der wir jetzt heute gehört haben, fandet ihr besonders schön? Und bei welcher könntet ihr euch sogar vorstellen, die zu übernehmen?
Elena hat eine Frage.
Aber ihr dürft sie beantworten.
So funktioniert das aber nicht.
Ich finde das mit den Wichteln voll schön. Also ich weiß nicht, was man da jetzt für eine Tradition rausmachen soll, aber die Vorstellung, dass da irgendwie so die Wichtel kommen und so, das finde ich voll putzig.
Ja.
Das könntest du für deine Kätzchen nochmal inszenieren. Die freuen sich bestimmt, wenn die Wichtel dann ein leckeres Katzenfutter mit Käsesoße bringen zum Beispiel.
Ich glaube, die interessiert das nicht. Ansonsten,
wenn aber das ist das für dich gemacht, ist doch egal.
Wenn die das interessieren würde, dann würde ich tatsächlich auch so ein kleines Wichtelhäuschen an meine Wand machen.
Probier das doch mal. Und wenn, dann machst du es eben nur für dich und hast einen guten Vorwand, das mal zu machen.
Ich denke drüber nach.
Ja, aber ich, ich fand das erst so ein bisschen doof, als das mit diesen Wichteln aufkam. Dachte mir, mein Gott, schon wieder irgendwie sowas, was hier so eingeschleppt wird, keine Ahnung. Aber mittlerweile denke ich mir auch, das ist schon ganz cool. Mhm. Also wenn ich Kinder hätte, ich würde das auch so ein bisschen inszenieren. Ne?
Also ich finde alles, was dazu beiträgt, Weihnachten als eine schöne Zeit zu inszenieren, die dir vielleicht hoffentlich auch als Erwachsener noch in toller Erinnerung bleibt, mach das. Das ist voll gut, mach das. Also ich finde alles, was man in dieser Zeit zelebrieren kann und was du richtig abfeiern kannst, mach das bitte. Und alles, was du toll findest und wenn du 70 Kilo Kekse backst und isst, mach das. Und wenn du zum 10. Mal Kevin allein zu Hause guckst, mach das. Also ich finde, man muss diese Zeit einfach richtig, richtig genießen.
Und ich glaube, mein Wichtel würde Faxe heißen.
Das ist auch süß, ich finde, das passt. Ja. Also ich muss sagen, von den Traditionen, ich meine, dass mich diese gruseligen Bräuche und so faszinieren. Ich finde den Krampus zum Beispiel als Figur auch mega cool. Das ist ja jetzt nichts Neues. Ich fand aber wirklich sehr, sehr schön, was du erzählt hast, Jenny, mit diesem Jule-Club. Das finde ich richtig toll. Also sich vorzustellen, du packst alles 70.000 Mal ein, finde ich schon, macht Spaß. Schreibst immer einen Namen drauf und dann gibt man das weiter, weil das fördert ja auch so diese Gemeinsamkeit, dass du Spaß hast, dass du lachst. Das finde ich sehr schön. Und am Ende kommt so eine kleine Nettigkeit bei raus.
Ja, ich finde nur bei der aktuellen Lage so allgemein braucht man diese wilde Jagd gar nicht. Also man hat schon im Alltag eine wilde Jagd, also so im Privatleben oder auch so, wenn man, wie gesagt, so politisch sich ein bisschen umschaut vielleicht auch, ne? Oder das ist ja auch in dem Knecht Ruprecht-Gedicht von der Jagd des Lebens einmal ruhen, ja, ne? Genau. Also ich finde das schon auch spannend und auch gruselig und ich grusel mich auch zu Weihnachten gerne, so ist das nicht, ne? Aber am Ende, also da stehe ich dann auf Happy End und glücklich und Kerzen und schöne Musik und Tannenbaum und Lichterglanz und Friede, Freude, Eierkuchen. Also einmal im Jahr muss das sein.
Ja, wer mich jetzt ein bisschen schon kennt, den dürfte es auch nicht überraschen, dass mich das Idealbild der viktorianischen Weihnacht sehr begeistert. Und auch wenn man sich die weihnachtlichen Spukgeschichten in allen Schichten erzählt hat und die Schauplätze dieser Geschichten sehr vielfältig sind, war eine Lieblingsszenerie des Ganzen der Landsitz einer gut betuchten Familie. Und die lud Verwandte und Freunde für mehrere Tage auf ihren Landsitz ein und zu verschiedenen Anlässen besuchte man dann rauschende Bälle in benachbarten Anwesen. Und dann am Weihnachtstag, wenn der Trubel sich etwas gelegt hatte und kleinere Gesellschaften sich im Musizier- oder Raucherzimmer zusammenfanden, erzählte man sich Gruselgeschichten. Und das natürlich am prasselnden Kamin und bei einsitzendem Schneegestöber. Und das ist für mich, ich kriege schon Gänsehaut, wenn ich das erzähle, einfach wirklich die perfekte Weihnachtsidylle. Und dann ich sehe mich schon da sitzen.
Ich kann mir das auch bestens vorstellen, du in Downton Abbey-Szenerie in einem wunderbaren Kleid und klingelst nach dem Dienstmädchen.
Ja. Ich sehe das schon wirklich vor mir, hier mit dieser Krinoline und dem Korsett und so schön zurückgesteckte Haare. Also ich werde meiner Familie mal nahebringen, ob wir nicht so, ich weiß nicht, wo wir unseren Landsitz herbekommen sollen, aber ob wir nicht mal so Weihnachten feiern wollen. Ich finde das sehr stimmungsvoll.
Also ich würde das auf jeden Fall auch mal mitmachen.
Ne? Ich würde euch auch Interesse zu rauschenden Bällen einladen.
Das ist in Ordnung.
Ich sehe uns schon, wie wir dazu, dann steht da so ein riesiger überdimensionaler Weihnachtsbaum in der Halle. Ja. Es ist hell erleuchtet. Wir tanzen, unsere Kleider fliegen so durch den Raum. Ja, fühle ich schon.
Aber ich fand das auch sehr schön, die Tradition, um den Weihnachtsbaum zu tanzen.
Ja, das könnten wir dann auch machen. Aber wir hätten halt schöne Kleider dabei an.
Da gibt es ja auch richtige passende Lieder zu. Wo Tannenbaum quasi nur halt im tänzerischen Rhythmus wirklich, dass man da sich einen Reigen drum machen kann.
Ja, das könnten wir doch machen. Dann haben wir da so ein kleines Orchester, das für uns spielt. Also,
wie beim kleinen Lord, ne?
Ja, also ich glaube, wir könnten uns das schon schön machen.
Ja, ich finde schon.
Ich denke jetzt die ganze Zeit, bevor ich mir ein Korsett umschnallen müsste, zuge ich doch die Joggingbuchse
auf. Jenny, das ist doch gar nicht nötig.
Ich fände es trotzdem schön.
Also ich würde jetzt kein Korsett tragen, aber es gibt ja Gott sei Dank hübsche viktorianische Herrenkleidung, die ich auch, also die wird mir auch
gut stehen. Die würde ich sehr gut kleiden,
so ein Gierstock mit Silberknauf oder so ein Flanierstock, ja.
Aber wie gesagt, ich weiß nicht, ob ich meine Familie dafür begeistern kann, aber vielleicht werde ich das mit dem Jule-Club mal anbringen.
Das können wir auf jeden Fall mal machen, finde ich auch. Das sollten wir uns merken.
Ja.
Fazit der ersten Weihnachtsfolge ohne richtig Kitsch.
Ich fand's trotzdem voll schön.
Auf jeden Fall.
Und die Bräuche waren auf jeden Fall cool.
Ja.
Aber am nächsten Jahr werden wir schon wieder kitschig, oder?
Ja, nächstes Jahr dürfen wir wieder reinhauen,
finde ich. Jawohl, super.
Da kommt doch noch die Weihnachtsgeschichte in einem Dreiteil.
Also, liebe HörerInnen, ihr habt genau ein Jahr Zeit, jetzt euch mental schon mal darauf vorzubereiten.
Aber bis dahin wünschen wir euch natürlich erstmal, falls ihr denn feiert, ganz, ganz wundervolle Weihnachten und eine ganz, ganz tolle Zeit mit vielen Traditionen, Erinnerungen, tollen Bräuchen und falls ihr das alles nicht habt, trotzdem eine schöne, entspannte Zeit.
Macht es euch gemütlich mit euren Familien und auf jeden Fall hören wir uns dann natürlich zu unserer Silvesterfolge wieder.
Und wenn wir nicht gestorben sind?
Dann feiern wir Weihnachten auch noch heute. Thank you.